Ja, Bontrup, Sie haben jetzt schon eine Frage quasi beantwortet. Ich hätte nämlich jetzt gefragt, da das Memorandum 2017 ja die aktuelle Arbeitslosigkeit bei 5,5 Millionen ansiedelt, unter der Berücksichtigung, was alles aus der offiziellen Statistik fliegt und der Unterbeschäftigung, und Sie ja mit dem Kollegen Montserrat für die 30-Stunden-Woche vorgeprescht sind, ohne in den Gewerkschaften dafür ein wirkliches Feuer der Begeisterung entzünden zu können, hätte ich jetzt nach dem IG Metall-Kongress gefragt, aber das haben Sie ja schon beantwortet. Kommen wir zu einer anderen Frage. Jetzt kommen wir nochmal wieder zur Ökonomie, allerdings zur anderen Seite, zur neoliberalen Ökonomie. Und da hat der Hans-Werner Sinn-Nachfolger beim Münchner IFO-Institut Clemens Füst in einem FAZ-Artikel vom 4. Juni konstatiert, alles gar nicht so wild mit der sozialen Ungleichheit in Deutschland. Ich würde jetzt ganz gerne seine Kernthesen vorstellen und zu jeder These würde ich ganz gerne von Ihnen eine Erwiderung hören, wenn das möglich ist. Also These 1. Deutschland sei weiter ein Land der sozialen Marktwirtschaft. Der Sozialstaat trage entscheidend dazu bei, dass die Einkommensverteilung in Deutschland eine hohe Stabilität aufweise und sich zumindest in den vergangenen 10 Jahren nur wenig geändert habe. Zwischen 1995 und 2005 habe Einkommensungleichheit aufgrund der Konkurrenz im Bereich der niedrig qualifizierten Jobs durch China und durch die Automatisierung zugenommen, aber das habe sich nunmehr stabilisiert, und zwar durch die Agenda 2010, durch die die Arbeitslosigkeit abgesenkt worden sei. Die Vertreter der Ungerechtigkeitsthese kommen also gewissermaßen 10 Jahre zu spät. Herr Bontrup, sind Sie 10 Jahre zu spät?
Nein, ich würde sagen, der Füß lebt immer noch in einer neoliberalen tiefen Welt, genauso wie Herr Sinn da immer drin gelebt hat. Was wollen Sie? Sie wollen im Grunde umverteilen, Sie wollen uns einreden, die sei gar nicht so groß, die Umverteilung. Im Gegenteil, eine Ungleichverteilung sei sogar gut für eine Wirtschaft, weil sie würde zu Fleiß und Strebsamkeit sozusagen erziehen, das sei ein Anreiz, das wird Wachstum schaffen und damit letztlich Beschäftigung. Das ist Mottenkiste, ich hätte fast gesagt, aus dem letzten Jahrhundert. Das geht teilweise sogar bis in die merkantile, feudale Zeit zurück. Wenn Sie da mal bei Ökonomen nachlesen, die haben auch immer schon argumentiert, der beste Lohn ist immer der niedrigste Lohn. Und die Begründung kam dann auch sofort hinterhergeschoben, weil der niedrigste Lohn die Menschen eben zwingt, jeden Tag von Neuem ihre Arbeitskraft anzubieten dem Unternehmer. Dann werden sie auch nicht faul, dann müssen sie haben keine Alternative, die Not zwingt sie quasi. Sicherlich kann man das jetzt nicht eins zu eins übertragen, dieses Feudale, in die heutige Zeit, aber vom Grundsatz, von der Kernaussage sind sie immer noch darin verhaftet und wollen uns das heute einreden. Ich will nur mal eine Zahl nennen. Wenn wir die Lohnquote, die ja das Verteilungsverhältnis der Wertschöpfung, die arbeitsteilig immer in einer Volkswirtschaft, das betone ich auch nochmal ausdrücklich, arbeitsteilig nur zustande kommen, wenn wir da mal die Lohnquote, also das, was die abhängig Beschäftigten in Summe in unserer Volkswirtschaft bekommen haben, in Relation zur Wertschöpfung. Denn das ist ja das, was wir nur verteilen können. Wir Volkswirte nennen das ja auch das Volkseinkommen. Dann lag die Lohnquote etwa bei 72%. Nageln Sie mich jetzt nicht auf den Prozentpunkt hinterm Komma fest. Zahlen habe ich jetzt hier nicht aktuell hier auf dem Tisch liegen. Aber so etwa lag sie da. Wenn wir die konstant gehalten hätten, 91, 92, bis heute, dann hätten die abhängig Beschäftigten nicht etwa 1,1 Billionen, und Sie haben richtig gehört, Billionen Euro an Einkommen verloren. Weil die Lohnquote gesunken ist, ja, besonders stark bis zur Finanz- und Weltwirtschaftskrise 2007, ist sie massiv gesunken. Sie hat sich dann wieder ein bisschen erholt, aber nicht, weil die Gewerkschaften so stark waren und in den Tarifverhandlungen tolle Abschlüsse gemacht haben. Nein, das ist einfach dem Tatbestand geschuldet, dass in der Krise, weil die Arbeitsverträge das Einkommen vertraglich zementieren und der Gewinn hinterherhinkt, dass da entsprechend die Lohnquote wieder ein Stück weit angestiegen ist. Das ist die Erklärung dafür ökonomisch. Haben wir 1,1 Billionen Euro die abhängig Beschäftigten verloren. Das ist umverteilt worden zu den Mehrwerteinkünften. Das ist auch nicht nur der Gewinn, sind nicht nur die Gewinne, sondern auch die Zinsen, wollen wir da mal nicht vergessen. Die Mieten und Pachten wollen wir ja auch als dritte Wertschöpfungsart innerhalb des Mehrwertes nicht vergessen. Also richtig wäre die Quote nicht Gewinnquote, sondern Mehrwertquote, weil Mehrwertquote und Lohnquote ergänzen sich zu eins in der Verteilung. Mhm. So, das ist der Befund. Das muss man diesen Leuten sagen und da hätte ich mal gerne eine Erklärung. Jetzt muss man allerdings auch fairerweise sagen, dass wir natürlich auch eine klassenimmanente Umverteilung haben. Es ist ja mal nicht so, das wird auch häufig vergessen, das haben wir übrigens auch im Memorandum in den letzten Jahren nicht so explizit zum Ausdruck gebracht, wie wir es im letzten Memorandum jetzt 2017 gemacht haben, indem wir uns nämlich auch mal angeschaut haben, die inhärente oder die immanente, die klassenimmanente Verteilung, auch da liegt eine ziemlich heftige Umverteilung vor. Da sind die hohen Einkünfte, abhängig Beschäftigte, und damit meine ich jetzt nicht die Vorstände, die da abstruse Managergehälter bekommen, auch die sind aber die Jure rechtlich abhängig Beschäftigte. Aber die meine ich gar nicht, sondern die mehr so im oberen Einkommenssegment, die Abteilungsleiter und auch die Spezialisten und die Top-Facharbeiter, auch die haben profitiert. Auch die haben durchaus an der Produktivitätsrate, weil du, die kann ich plus Inflationsrate, also Preissteigerungsrate verteilen, also als Zuwachs verteilen, haben die durchaus auch partizipiert. Aber die Massen, so im mittleren Feld und vor allem die unteren, das untere Drittel, die unteren 40%, das sind die ganz klaren Verlierer. Und wenn ich da nochmal die Inflation mit reinhole, ja, also eine reale Betrachtung machen, die muss ich ja machen, weil ich kann nur real auch wieder ausgeben und nicht nominal, ja, dann ist da ein ganz heftiger Verlust eingetreten und eine ganz heftige Umverteilung, auch innerhalb der abhängig Beschäftigten von unten nach oben. Dann kommt ein dritter Punkt hinzu, den haben wir auch, da sind wir auch selbstkritisch, auch in der Memorandumgruppe nicht so herausgestellt, wie das vielleicht notwendig wäre oder gewesen wäre in der Vergangenheit, wenn Sie das mal auf die einzelnen Branchen beziehen, also eine Branchenverteilung sich anschauen, auch bei den Löhnen und Gehältern. Dann ist es nun mal so, wenn wir mal die Dreiteilung nehmen, die wir haben sektoral, also primäre Sektor, Landwirtschaft und so weiter, sekundärer Sektor, der gesamte industrielle Bereich und der tertiäre Bereich, der gesamte Dienstleistungssektor. So, dann sind hier auch ganz klar viele, auch nicht alle im tertiären Bereich, Dienstleistungssektor, sind hier die ganz klaren Verlierer. Das ist dann nicht nur die Altenpflegerin, ja, sondern viele andere, nehmen Sie das ganze Gaststättengewerbe und so weiter, wo die Menschen prekarisiert worden sind. Ja, die haben zwar Arbeit bekommen, dadurch sind auch die Arbeitslosenzahlen statistisch rückläufig, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Der Preis für diesen quantitativen Rückgang ist eine qualitative Verschlechterung und diese qualitative Verschlechterung geht einher mit einer ganz, ganz niedrigen Bezahlung, wo die Menschen leider nicht von leben, aber offensichtlich auch nicht von sterben können. Ich will jetzt nicht zynisch werden, aber das ist unser Problem. So, das heißt, wir haben mehrfache Umverteilung, lange Rede, kurzer Sinn, nicht nur eine gigantische Umverteilung zwischen Arbeitseinkommen in Summe, ja, wie gesagt, 1,1 Billionen sind da verloren gegangen seit der Wiedervereinigung kumuliert, sind umverteilt worden zu den Mehrwerteinkünften. Nein, wir haben auch zusätzlich innerhalb der abhängig Beschäftigten sozusagen eine Klasse inhärente Umverteilung und auch eine branchenbezogene. Wenn Sie sich mal, letzter Satz, wenn Sie sich mal anschauen, was das durchschnittliche Einkommen eines abhängig Beschäftigten im landwirtschaftlichen Bereich ist, in einem Industriebetrieb und in einem Hotelbetrieb, dann liegen da auch Welten zwischen.
Ja, das behalten wir uns jetzt im Kopf, auch die Summe von 1.100 Milliarden Euro aufgrund der sinkenden Lohnquote. Zweite These, wenn unter anderem auch eine OECD-Studie behaupte, das Wirtschaftswachstum in Deutschland wäre höher, wenn die Ungleichheit reduziert werde, dann sei das eine Fehlinterpretation. Im Gegenteil, in Industrieländern gehe mehr Ungleichheit im Durchschnitt mit mehr Wachstum einher, was allerdings nicht heiße, dass Ungleichheit höheres oder niedrigeres Wachstum auch verursache. Was sagt der Ökonom dazu?
Ja, was
Der
der
Obdung
Füß da
Bontrop dazu?
behauptet, ist dummes Zeug. Andersrum ist richtig. Das kann man ja auch ökonomisch ganz leicht erklären. Wenn Sie, geben Sie doch mal, ich will es mal ganz platt machen, wirklich ganz platt und primitiv machen. Geben Sie mal einem Hartz-IV-Empfänger, geben Sie dem mal 1000 Euro im Monat zusätzlich an Einkommen. Was meinen Sie, was macht er damit? Spart er dann?
Er wird konsumieren.
Der wird das 100% ausgeben. Und dann geben Sie einem, der, ja, 80.000, nee, machen wir gar nicht so hoch, der 5.000, 6.000 Euro im Monat an einen. Dem geben Sie mal 1.000 Euro jetzt zusätzlich da noch drauf. Wird er die auch 100% konsumieren? Nein, wird er nicht. Er wird einen Großteil davon sparen, wobei er heute auch schon von den 5.000, 6.000, die er an Einkommen netto hat, auch schon spart. So, damit ist alles gesagt. Ja, dass Ungleichheit Wachstum schafft. Nein, umgekehrt ist richtig. Mehr Gleichheit in der Verteilung schafft mehr Wachstum, weil dadurch mehr Ausgaben möglich sind. Aber, jetzt kommt auch das Aber, müssen wir auch kritisch sehen. Das führt natürlich auch mehr Wachstum, wenn wir die Ungleichheit beseitigen. Ja, führt das dazu, dass die Menschen mehr konsumieren? Konsumieren sie mehr? Ja, dann haben wir den positiven Wachstums- und womöglich auch den positiven Beschäftigungseffekt. Wenn dann nicht dieser Wachstumseffekt durch Produktivität aufgefressen wird, aber unterstellen wir mal, das gibt einen Beschäftigungseffekt, dann haben wir aber auch einen negativen ökologischen Effekt, der einfach aus diesem Mehr an Konsumtion resultiert. Auch das müssen wir natürlich dabei sehen. Und da haben wir in der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik so richtig die Lösung auch nicht für. Wir sagen zwar, da stehlen wir uns auch ein Stück weit vom Hof, indem wir dann sagen, ja, wir wollen ja auch nur ökologisches Wachstum. Ja, wir wollen ja kein Wachstum, das dann noch mehr die Umwelt. Aber jedes Wachstum, auch das ökologischste, Rebound-Effekte zum Beispiel, die da zu berücksichtigen sind, impliziert eine größere Schädigung der Umwelt durch Produktion und auch durch Konsumtion. Wir erleben das ja gerade auch mit der gesamten Debatte um die Dieselfahrzeuge. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass Menschen das auch nicht so richtig verstehen. Die glauben immer, nur durch Produktion gibt es entsprechende negative externe Effekte, wie wir Ökonomen das ja nennen, also negative Auswirkungen auf die Umwelt. Nein, auch die Konsumtion von Gütern, auch die Konsumtion von Gütern, wenn wir das Auto konsumieren, nur mal als Beispiel, führt zu solchen negativen externen Effekten.
Das machen wir jetzt in diesem Interview nicht mehr, weil uns da die Zeit fehlt. Aber auf der anderen Seite wäre da natürlich viel zu diskutieren. Beispielsweise, mir ist überhaupt nicht klar, dass wenn jetzt demnächst individuelles automatisches Fahren angesagt ist, warum das nicht auf der Schiene stattfindet. Das wäre dann
Ja,
ökologisches Wachstum.
richtig. Da sind, aber gut, lassen wir das mal so stehen.
Ja, so, wir lassen jetzt auch die dritte These aus. Da geht es um die Vermögensverteilung. Fuest sieht da immerhin doch eine gewisse Polarisierung. Das lassen wir jetzt mal weg, sondern kommen noch zu
Zum
einem.
Vermögen habe ich ja jetzt auch schon
Genau.
hinreichend Stellung bezogen.
Genau. Ja, er hatte da noch eine kleine Anekdote gebracht,
Okay.
die war ganz witzig, aber die lassen wir jetzt.